Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt ist heute 1. Könige 12, 1 bis 24. Israel hat wirklich ein Hoch erlebt über den zwei Königen, David und Salomo. Viele Kriege geführt und die Feinde Israels besiegt. Unter Salomo kam es zu Frieden und großem Reichtum. Jetzt ist Salomo verstorben und die Herrschaft geht an seinen Sohn Rehabeam über und direkt zerbricht dieses Reich, das so wunderbar aufgebaut wurde, zerbricht. Und wir lesen Gottes Worte, 1. Könige 12, 1 bis 24. Und Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und es geschah, als Jerobeam, der Sohn Nebats, dies hörte. Jerobeam war aber noch in Ägypten, wohin er vor dem König Salomo geflohen war. Denn Jerobeam war in Ägypten geblieben. Und man hatte ihn gesandt und ihn rufen lassen. Da kamen Jerobeam und die ganze Gemeinde Israels und redeten mit Rehabeam und sprachen: Dein Vater hat unser Joch hart gemacht, so mache du nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat, leichter, so wollen wir dir dienen. Er aber sprach zu ihnen: Geht hin für 3 Tage, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging weg. Da hielt der König Rehabeam einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte, und sprach: Wie ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten sollen? Sie sprachen zu ihm: Wenn du heute diesem Volk ein Knecht wirst und ihm dienst und auf es hörst und zu ihm gute Worte sprichst, so werden sie deine Knechte sein dein Leben lang. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Und er sprach zu ihnen: Was ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten, das mir gesagt und gesprochen hat, mache das Joch leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat? Da redeten die Jungen zu ihm, die mit ihm aufgewachsen waren, und sprachen: Dem Volk, das zu dir gesagt hat, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, du aber mach es uns leichter, dem sollst du so antworten: Mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Und nun, wenn mein Vater ein schweres Joch auf euch gelegt hat, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Geißeln gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. Als nun Jerobeam samt dem ganzen Volk am 3. Tag zu Rehabeam kam, wie der König gesagt hatte, kommt am 3. Tag zu mir, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und verwarf den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten. Und er redete mit ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach: Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So schenkte der König dem Volk kein Gehör. Denn es wurde so vom Herrn gefügt, damit er sein Wort erfüllte, dass der Herr durch Achia von Silo zu Jerobeam, den Sohn Nebats, geredet hatte. Als nun ganz Israel sah, dass der König ihnen kein Gehör schenkte, antwortete das Volk dem König und sprach: Was haben wir für einen Anteil an David? Wir haben keinen Anteil an dem Sohn Isais. Auf Israel zu deinen Zelten! Sorge du nur für dein Haus David. So ging Israel zu seinen Zelten. Und Rehabeam regierte nur über die Kinder regierte nur über die Kinder Israels, die in den Städten Judas wohnten. Und der König Rehabeam sandte den Fronmeister Adoram hin, aber ganz Israel steinigte ihn, so dass er starb. Der König Rehabeam aber eilte und stieg auf seinen Wagen, um nach Jerusalem zu fliehen. So fiel Israel ab vom Haus Davids bis zu diesem Tag. Und es geschah, als ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekommen war, da sandten sie hin und beriefen ihn in die Volksversammlung und machten ihn zum König über ganz Israel, und niemand folgte dem Haus Davids als allein der Stamm Juda. Als aber Rehabeam nach Jerusalem kam, versammelte er das ganze Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180.000 auserlesene Krieger, um gegen das Haus Israel zu kämpfen und das Königtum wiederum an Rehabeam, den Sohn Salomos, zu bringen. Aber das Wort Gottes erging an Schemaja, den Mann Gottes: Rede zu Rehabeam, den Sohn Salomos, dem König von Juda, und zum Haus Juda und zu Benjamin und dem übrigen Volk und sprich: So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen, um gegen eure Brüder, die Söhne Israels, zu kämpfen. Kehrt um, jeder zu seinem Haus, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Sie hörten auf das Wort des Herrn und kehrten um, wie der Herr gesagt hatte. Die letzte große Pest in Europa ist im Jahr 1720 in Marseille ausgebrochen. Und zwar war es so, dass ein großes Handelsschiff in den Hafen von Marseille eingelaufen ist. Das Schiff, das kam aus dem östlichen Mittelmeer, es war unterwegs in Zypern, Libyen und im Libanon und hatte Wolle und Seide geladen. Und zuerst, sie hatten unter anderem auch auf Zypern angehalten, und zuerst ist ein türkischer Passagier krank geworden, nachher ein großer Teil der Schiffsbesatzung ist erkrankt und dann auch der Schiffsarzt. Und auf ihrem Rückweg hatten sie versucht, in Italien, in Livorno zu halten, aber in Livorno, die haben gesagt, auf gar keinen Fall lassen wir euch hier anlegen, das wird schlimme Konsequenzen haben. Und so fuhren sie weiter nach Marseille. Und in Marseille, sie hatten in der Vergangenheit schon auch größere Pestwellen erlebt und kannten sich damit aus. Sie setzten dieses Schiff unter Quarantäne. Aber dann machten die mächtigen Kaufleute in Marseille machten großen Druck. Sie hatten eine große Messe anstehen in einer nahegelegenen Stadt und brauchten dafür die Wolle und auch die Seide. Sie machten großen Druck, dass die Stadt endlich diese Quarantäne auflösen sollte, damit sie ihren Geschäften nachgehen können. Ja, und dann geschah, was geschehen muss. Wenige Tage später brach die Beulenpest in Marseille aus. Und es starben, je nach Quellen sagt man, zwischen 30.000 bis 50.000 Leute. Kurz zum Verhältnis, Marseille hatte zur damaligen Zeit ungefähr 90.000 Einwohner. Und also mit Marseille und den umliegenden Orten oder Dörfern starben 30.000 bis 50.000 Leute. All das nur, weil einige Kaufleute ihren Gewinn schwinden sehen haben. Sie haben darin wahrscheinlich nur eine kleine Sache gesehen, ja, also Geld machen, das wird schon nicht übel enden. Und unser Text, den wir heute gelesen haben, ist sehr ähnlich. Aus einer scheinbar kleinen Sache entsteht ein gewaltiges Unglück. Als Rehabeam diesen Aufruf von Israel hört, er soll nach Sichem kommen, hat er wahrscheinlich nicht geahnt und nicht gesehen, was aus dieser Sache erwachsen wird. Er dachte, es ist eine bloße Förmlichkeit, dort hinzuziehen. Sie werden ihn zum König einsetzen und dann ist alles erledigt, quasi so ein belangloser PR-Termin, den er da abhalten muss. Ist doch alles klar. Und am Ende dieser Geschichte sehen wir ein zerbrochenes Königreich. Wir möchten heute einige Lektionen in diesem Text lernen, die Gott uns bereithält. Wir möchten etwas lernen über die Konsequenzen von Sünde, über die Souveränität Gottes und Gottes Gnade in unserem Elend. Als erstes liegt eine Lektion über die Konsequenzen der Sünde. Israel, es kommt nicht nach Jerusalem, der Königsstadt, sondern sie rufen Rehabeam auf, er soll nach Sichem kommen. Unter David und Salomo hatte die Stadt Sichem keine größere Rolle gespielt. Also sie findet nicht wirklich eine Erwähnung, sie spielt keine Rolle. Jerusalem ist die Königsstadt, dort spielt sich die Regentschaft ab. Doch in der früheren Geschichte Israels hatte Sichem eine gewisse Bedeutung und auch Symbolkraft. Nachdem Israel aus dem Land Kanaan aus der Gefangenschaft in Ägypten in das Land Kanaan geführt wurde und dann das Land erkämpfte, dann findet ganz am Ende in Josua 24 findet dann ein Treffen des ganzen Volkes Israel statt. Sie kommen zusammen, sie haben das Land eingenommen und es findet eine Bundeserneuerung statt. Aber auch eine Stunde der Identitätsfindung. Nochmal die Frage, wer sind wir überhaupt? Wir sind Gottes Volk, an Gottes Ort gebracht. Und sie stimmen nochmal zu, wir wollen unter Gottes Herrschaft leben, wir wollen Gott allein dienen. Wir wissen auch, wie Josua voranging und gesagt hat, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk stimmt ein und sagt, wir wollen Gott auch dienen, wir gehören Gott, wir wollen für Gott leben. Etwas später im Buch Richter, Kapitel 9, ist Sichem der Ort, wo zum ersten Mal ein Herrscher auftritt, der sich selbst zum König von Israel macht, Abimelech, und der eine Schreckensherrschaft über Israel ausübt. Also Sichem ist ein Ort der Identitätsfindung und auch ein Ort, wo schon mal Könige gemacht oder Herrschaftsansprüche gestellt wurden. Und der Vorwurf der Bürger Israels, mit dem sie jetzt zu Rehabiam kommen, ist auch wieder eine Frage der Identität. Sie sprechen davon, dass sie von dem Vater von Rehabiam, von Salomo, zu harter Arbeit verdonnert wurden. Und sie machen den Vorwurf, wir sind jetzt in dieses Land gekommen, wir sind freie Bürger, wir wurden errettet, um Gott zu dienen und ein glückliches Leben zu führen. Uns wurde versprochen, Milch und Honig zur Verfügung zu haben und wir arbeiten hier wie die Ochsen. Sie machen den Vorwurf, dass ihre Identität verwischt wurde, dass sie nicht mehr dieses freie Volk Gottes sind, sondern dass sie selbst wieder quasi wie zu Sklaven in Ägypten geworden sind. Und wir sehen hier so ein bisschen Parallelen zu dieser Exodus-Geschichte. Sie rufen auch ihren Führer, der sie vor diesem bösen Pharao befreien soll, dem Rehabeam. Und sie rufen ihn auch aus Ägypten, ja. Jerobeam soll kommen und er soll sie aus dieser scheinbaren oder er soll sie aus dieser Gefangenschaft unter Salomo oder seinem Sohn befreien. Ja, dieser Sprecher, den sie rufen, ist Jerobeam. Er soll sie befreien. Jerobeam, er war nach Ägypten geflüchtet, weil er schon zur Herrschaftszeit von Salomo nach dem Königsamt von Salomo trachtete. Und jetzt wittert er die Chance. Das Volk kommt zusammen in Sichem, das ist weit weg von Jerusalem. Da kann er hin und da ist vielleicht nicht so unsicher. Und Salomo ist gestorben, der nach seinem Leben getrachtet hat. Er sieht jetzt seine Chance, an die Stelle zu kommen und zur Königsherrschaft auch zu gelangen. Er und das Volk bitten darum, dass die Arbeit für Israel erleichtert wird. Jerobeam wurde damals von Salomo als Projektleiter eingesetzt über die Arbeiten, die Salomo in dem ganzen Land, also die ganzen Bauten und so weiter, die er bauen ließ von seinem Volk. Und Jerobeam war quasi wie ein Projektleiter für diese Arbeit. Er kannte die Arbeit, er kannte die Mühe der Arbeit und er wird jetzt zu einem Sprecher für das Volk. An dieser Stelle müssen wir uns die Frage stellen, ob die Vorwürfe der Israeliten gerechtfertigt sind. Sind sie wirklich sowas wie Sklaven unter Salomo geworden? Mussten sie arbeiten wie Ochsen, wurden sie ausgepresst, ausgenutzt, sodass sie nicht mehr freie Bürger Israels waren? Der Schreiber, er berichtet hier, was das Volk vorbringt, aber er gibt uns keine Einschätzung dazu, ob der Vorwurf, den sie stellen, berechtigt ist oder ob er nicht berechtigt ist. Aber lasst uns mal einige Stellen lesen, wie das Volk unter Salomo gelebt hat. Als erstes 1. Könige 4, Vers 20. Aber Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Eine Aussage über das Leben der Israeliten unter der Herrschaft Salomos. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Es war alles gut. 1. Könige 5, Vers 5. Und Juda und Israel wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, solange Salomo lebte. Jeder hatte sein Eigentum, jeder hatte seinen Weinstock, jeder hatte seinen Feierabend, jeder hatte seine Ruhe. 1. Könige 8, Vers 66, das ist nachdem der Tempel gebaut wurde, Gott einzieht in dem Tempel und unter seinem Volk lebt, das Volk in diese Anbetung Gottes einsteigt. Da heißt es im Abschluss von diesem ganzen Abschnitt der Tempeleinweihung, am achten Tag entließ er das Volk und sie segneten den König und gingen hin zu ihren Zelten fröhlich und guten Mutes wegen all des Guten, das der Herr an seinem Knecht David und an seinem Volk Israel getan hatte. 1. Könige 9, ab Vers 20. Alles Volk, das von den Amoritern, Hethitern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern übrig geblieben war und nicht zu den Kindern Israels gehörte, ihre Söhne, die im Land nach ihnen übrig geblieben waren, an denen die Söhne Israels den Bann nicht vollzogen konnten, sie rekrutierte Salomo zum Frondienst bis zu diesem Tag. Aber von den Söhnen Israels machte Salomo keine zu Leibeigenen, sondern sie waren Kriegsleute und seine Diener und seine Fürsten und seine Wagenkämpfer und Oberste über seine Wagen und über seine Reiter. Also hier wird deutlich ein Unterschied gemacht. Da wird gesagt, diejenigen, die damals von Israel nicht vertrieben wurden von den, ich nenne es mal Ureinwohnern in diesem Land, sie wurden zu Fronarbeit und quasi zur Sklaverei quasi verdonnert. Aber Israel selber wurde nicht zu keiner von ihnen wurde zu einem Sklaven, niemand wurde zu einem Leibeigenen des Königs. Sie waren frei, sie waren keine Leibeigenen Salomos. Wie beurteilen wir jetzt diese Bitte des Volkes? Ist sie berechtigt, ist sie nicht berechtigt? Ich denke, wir sollten uns vielleicht in Erinnerung rufen, was Gott Israel gesagt hat, was geschehen wird, wenn sie ihn als König absetzen werden und wenn sie einen König statt Gott fordern werden. In 1. Samuel 8 hat Gott gesagt, was geschieht, wenn sie einen König einsetzen werden. Er hat gesagt, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen. Auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei, damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen, damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet und über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuel zu hören und sprach, das macht nichts, er soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir sein wie alle Heidenvölker. Also wir können nicht sagen, dass Gott ihnen nicht gesagt hat, was geschieht, wenn jemand König über Israel sein wird. Er wird etwas einfordern von seinen Untergebenen. Rehabeam, er erbittet sich 3 Tage Bedenkzeit, um über dieses Anliegen nachzudenken. Und zuerst ruft er die alten Berater herzu. Es waren Berater, die noch unter seinem Vater Salomo gedient haben, die viel von der Weisheit Salomos mitbekommen haben. Die Königin von Saba, als sie gekommen ist, hat über diese Leute gesagt, in 1. Könige 10, Vers 8, glücklich sind deine Leute, glücklich diese deine Knechte, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Also Männer, die von der Weisheit Salomos gehört haben, sie aufgesogen haben, die selbst weise geworden sind unter dieser Weisheit Salomos. Und zu ihnen geht er als erstes und fragt um Rat, wie er mit dieser Bitte des Volkes um Erleichterung ihrer Arbeit umgehen soll. Und sie raten ihm, dass er dem Volk entgegenkommen soll, dass er ihr Anliegen ernst nehmen soll. Er soll mit ihnen reden, er soll auf ihre Anliegen eingehen und dass er vor allem selbst zu einem Diener des Volkes werden sollte. Wenn er zeigen würde, dass er das Wohl seiner Nation im Blick hat und wenn er sich für sie einsetzt und ihnen dient, dann würde er das Herz seines Volkes gewinnen und sie würden ihn von Herzen und freudig dienen. Also was sie quasi sagen, durch dienende Leitung, also wenn du dienend leitest, wenn du das Anliegen deines Volkes im Blick hast und ihnen dienst, dann wirst du dein Volk für dich gewinnen und sie werden dir gerne folgen. Ein sehr weiser Rat von diesen Männern an Rehabeam. Doch uns wird berichtet, dass er diesen Rat einfach verwirft. Und stattdessen geht er zu seinen Altersgenossen, Männern, die ihm nach den Mund reden, die ihren eigenen Vorteil suchen, die quasi sich ihren Platz an diesem Hof erarbeiten wollen und die Gunst des Königs suchen. Und er ist gepusht von ihren Schleimereien. Ja, von den Schleimereien seiner Kameraden, und er ist überschätzt sich selbst, er überhöht sich selbst, er handelt völlig dumm. Und alles kommt hier zusammen. Ja, Selbstüberschätzung, Selbstüberhöhung, Dummheit, alles kommt zusammen. Und er gibt dem Volk die folgende Antwort in Vers 14. Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt. Ich werde euch mit Skorpionen züchtigen. Also zum einen beschmutzt er vollständig das Erbe seines Vaters, sagt, mein Vater war ein böser Regent, er hat euch wirklich geschlagen und mein Vater ist nicht gut mit euch umgegangen, ich werde noch schlimmer mit euch umgehen. Und er will durch Macht oder durch Härte und Stärke und Gewalt will er seine Macht durchsetzen. Doch Israel ist nicht bereit, sich dieser Königsherrschaft zu unterwerfen und zu rebellieren. Und liebe Geschwister, ich will nochmal sagen, das Volk ist hier nicht ganz unschuldig oder auch nicht unvoreingenommen nach Sichem gekommen. Sie sind nicht die völlig Unschuldigen in der Situation, die hier nichts falsch gemacht haben. Achtet auf Vers 16, Vers 19 und Vers 20, was sie sagen. Wie sie reden. Was haben wir für einen Anteil an David? Wir haben kein Erbteil an dem Sohn Isais. Auf Israel zu deinen Zelten, sorge du nur für dein Haus David. So ging Israel zu seinen Zelten. Vers 19 und 20. So fiel Israel ab vom Haus Davids bis zu diesem Tag. Und ganz am Ende, und niemand folgte dem Haus Davids als allein der Stamm Juda. Wir sehen hier, Rebellion richtet sich nicht nur gegen Rehabeam, sondern sie richtet sich gegen David und seine Königslinie. Und sie sagen, wir verwerfen diesen alten König. Was haben wir mit David und seinem Haus zu tun? Den König, den sie damals bejubelt haben, der gefeiert war von dem Volk, der dem Volk gegen die Feinde des Volkes besiegt hat, der von Gott gesalbt war und von Gott eingesetzt hat und dem Gott Verheißungen gemacht und Gott einen Bund geschlossen hat und gesagt hat, er soll König sein und seine Nachkommen und sein Same. Sie verwerfen diesen erwählten König Gottes und seinen Nachfolger, der ist, richtigerweise hier auch ist und das Recht hat, König zu sein. Und stattdessen machen sie Jerobeam zu König über Israel. Sie setzen quasi einen Gegenkönig ein. Allein der Stamm Juda hält dem Haus Davids die Treue und auch Rehabeam. Wir lesen nachher noch, dass auch Benjamin dabei war. Wird manchmal nicht ganz erwähnt, dann taucht er wieder auf. Wahrscheinlich, weil es so ein kleiner Stamm war und Juda dagegen so groß. Sind die einzigen zwei Stämme, die die Treue halten. Nachher lesen wir, dass die Leviten auch noch nach Jerusalem und Juda ziehen. Jerobeam, er versucht noch zwei weitere Dinge, um das Volk doch noch unter seine Herrschaft zu bekommen. Und wenn ihr ein Volk gewinnen wollt, das sagt, wir wollen nicht unter deiner harten Arbeit leben, wen würdet ihr schicken, um sie doch unter eure Arbeit zu bekommen oder sie zu gewinnen? Den Mann, der mit harter Arbeit verbunden wird? Also wen schickt er? Er schickt den Mann, der Fronmeister ist. Der ist für Fronarbeit zuständig. Der leitet Fronarbeit an. Und er schickt den voraus und sagt, jetzt sorg mal dafür, dass sie für mich arbeiten. Ein Volk, das sich gegen ihn gestellt hat, versucht er zu gewinnen durch Gewalt. Und auch als das misslingt und dieser Fronmeister getötet wird und Rehabeam fliehen muss, will er noch eine weitere Sache unternehmen. Er sammelt alles Kriegsvolk. Der Stamm Juda war, was die Kriegsleute anging, den anderen Stämmen deutlich überlegen, den einzelnen Stämmen. Es sind 180.000 Krieger und er will das Ganze jetzt auch nochmal mit Gewalt zurückholen. Eine Dummheit reiht sich an die nächste und Sünde stapelt sich auf die nächste und am Ende steht ein geteiltes Reich in so kurzer Zeit. Also Selbstsucht, Herrschsucht, Dummheit, Hartherzigkeit, Lieblosigkeit, Untreue, alles kommt hier zusammen und bringt dieses Königreich Israel zu Fall. Und der Fall Israels, diese Trennung Israels hat eine große Auswirkung ab diesem Zeitpunkt auf die Geschichte Israels. Sie können sich nicht mehr wie vorher gegen die Feinde verteidigen. Auch der Reichtum und der Einfluss schwindet immer mehr. Sie sind den Feinden immer mehr ausgeliefert, können sich nicht mehr in der Art und Weise verteidigen. Und man sieht, wie es so ein wirklich wie das Reich niedergeht. Doch der Schreiber, und das ist ganz wichtig, wir könnten jetzt viel darüber sprechen, gute Ratgeber, schlechte Ratgeber, junge Leute, alte Leute, wer sollte auf wen hören, könnten wir heute viel darüber sprechen. Aber der Schreiber gibt uns eine wichtige Aussage in Vers 15, die uns den ganzen Text hier interpretieren lassen soll. Aus dieser Perspektive sollen wir den Text beachten. Das sollen wir bedenken, wenn wir uns die Frage stellen, welche Lektionen uns der Text bereithält. Und zwar heißt es in Vers 15, so schenkte der König dem Volk kein Gehör, denn es wurde so vom Herrn gefügt, damit er sein Wort erfüllte, das der Herr durch Achia von Silo zu Jerobeam, den Sohn Nebats, geredet hatte. Was uns berichtet wird, dass bei aller Dummheit von Rehabeam und auch vielleicht der Sünde des Volkes, Gott derjenige ist, der diese Situation herbeigeführt hat. Er hat alles zusammengefügt, er hat alles zusammengebracht, dass der Aufstand des Volkes, die Dummheit Rehabeams, dass alles zusammenkommt und diese Situation entsteht. Gott hat es herbeigeführt. Und all das geschieht, damit sich Gottes Wort erfüllt. Gott hat nämlich ein Wort gesprochen an Jerobeam, diesen Gegenkönig, zu einer Zeit, als noch Salomo König war. Und das möchten wir uns kurz anschauen. In 1. Könige 11, also einfach eine Seite davor, Vers 26 bis 33. Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephratiter von Zereda, ein Knecht Salomos, dessen Mutter eine Witwe Zeruah hieß, erhob die Hand gegen den König. Und dies war der Anlass dafür, dass er die Hand gegen den König erhob. Salomo baute den Millo und schloss damit eine Lücke an der Stadt David seines Vaters. Nun war Jerobeam ein tüchtiger Mann, und als Salomo sah, dass der junge Mann eifrig bei der Arbeit war, setzte er ihn über alle Lastträger des Hauses Josef. Es geschah aber zu jener Zeit, als Jerobeam aus Jerusalem wegging, da fand ihn der Prophet Achia von Silo auf dem Weg. Der hatte ein neues Obergewand an und sie waren beide allein auf dem Feld. Und Achia nahm das neue Obergewand, das er anhatte, und zerriss es in 12 Stücke. Und er sprach zu Jerobeam: Nimm dir 10 Stücke. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will das Königreich der Hand Salomos entreißen und dir die 10 Stämme geben. Einen Stamm aber soll er haben, um meines Knechtes Davids und um der Stadt Jerusalems willen, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe. Letzten Vers noch. Deshalb, weil sie mich verlassen haben und Astart, die Gottheit der Zidonier, Chemosh, den Gott der Moabiter, und Milkom, den Gott der Ammoniter, angebetet haben und nicht in meinen Wegen gewandelt sind, um zu tun, was recht ist in meinen Augen, nach meinen Satzungen und Rechten, wie es sein Vater David getan hat. Hier wird uns gesagt, was der wahre Grund für diesen Zerbruch des Königreichs ist, und zwar ist es der Bundesbruch von Salomo gegenüber Gott. Salomo hat das Grundgesetz Gottes, das Gott ihm gegeben hat für das Zusammenleben Gottes mit Israel, das hat Salomo, der König, der ein Vorbild im Glauben und Leben sein sollte, hat er gebrochen. Er hat die beiden ersten und wichtigsten Gebote Gottes gebrochen. Seine Liebe zu Gott war nicht mehr ungeteilt und er betete Götzen an. Der Götzendienst, wird uns in 1. Könige 11 am Anfang berichtet, kam nicht plötzlich in das Leben von Salomo. Am Anfang wird uns gesagt, ich glaube in 1. Könige 3, Vers 3 ist es, glaube ich, da heißt es, dass Salomo Gott liebte von Herzen. Aber die Sünde schlich sich in das Leben von Salomo ein. Und zwar kam sie durch Unmoral, durch sexuelle Unmoral immer mehr in das Leben von Salomo hinein. Er hatte eine Schwäche für Frauen, für viele Frauen, nicht nur eine Frau. Er übertrat Gottes Anordnung für die Ehe, die sich ausschließlich zwischen einem Mann und einer Frau, ausschließlich zwischen einem Mann und einer Frau besteht, die sich dann auch exklusiv einander gehören, also wo nicht noch eine dritte Person dazukommt oder man eine weitere Ehe schließen kann. Und auf diese Sünde folgten viele weitere. Und er nimmt sich nicht nur irgendwelche Frauen, sondern er nimmt sich Frauen aus gottlosen Nationen, Frauen, die ihre Götzen mitbringen, Frauen, die selbst nicht im Bund mit Gott stehen, Gott nicht lieben, Gott nicht ehren, Gott nicht kennen. Salomo, er hat, das lesen wir immer wieder, er hat mit seinen umliegenden Herrschern hat er konkurriert. Es ging darum, wer hat mehr Geld? Und wir sehen, Gott segnet den Salomo und Salomo übertrifft sie alle. Dann geht es um Weisheit. Wer ist der Klügste? Wer ist der Schlauste? Wer ist der Weiseste? Und Salomo schlägt sie alle. Und wir wissen, und es wird uns gesagt, Gott segnete den Salomo in diesen Gebieten. Gott sagt, weil du Weisheit von mir gefordert hast, werde ich dir Reichtum und alles andere auch so geben. Und Salomo übertrifft all seine, die Könige ringsherum. Gott segnet ihn und zeigt, dass er bei Salomo ist. Was Salomo dann aber noch macht, er konkurriert auch noch mit den anderen Ländern in Bezug auf Frauen und auf seinen Hofstaat. Er baut sich einen großen Harem auf und will auch dort alle übertreffen. Und das ist ein Gebiet, wo Gott ihn nicht segnen möchte und wo Gott ihn auch nicht über die anderen stellen möchte, sondern wo Gott ganz klar in seinem Gesetz, in seinem Gebot fordert und sagt, dass das die Ehe eine Sache zwischen einem Mann und einer Frau ist. Und auch im Königsgesetz in 5. Mose Kapitel 17 fordert Gott eindeutig und klar, der König darf sich nicht viele Frauen nehmen, sie werden sein Herz von Gott abwenden. Doch je älter Salomo wurde, desto mehr wich sein Herz von Gott ab und er diente immer mehr den Götzen dieser Frauen. Und Gott hatte schon in 5. Mose 7, Vers 4, hat Gott schon gesagt, wenn das geschieht, ihr dürft diese anderen Frauen nicht heiraten. Sie werden euer Herz von Gott wegbringen. Das wird unweigerlich geschehen müssen. Es geht nicht anders. Und so wich auch Salomos Herz immer mehr von der Liebe und Treue zu Gott ab. Es war ein schleichender Prozess. Er gab Sünde immer mehr Raum und Sünde nahm ihn immer mehr in Beschlag. Und es kommt zuletzt sogar so, dass er in dem Moment, wo er alt geworden ist, hat er Anbetungsstätte errichtet für die Göttin oder den Götzen Astarte, eine Liebesgöttin. Also, und wir sprechen nicht von göttlicher oder guter Liebe, sondern wirklich von sexueller Unmoral. Dann auch für Moloch, ihr habt bestimmt von Moloch gehört, von dem Götzen, dem Menschenopfer gebracht wurden, wo Frauen, Männer ihre Kinder gebracht haben und geopfert haben, getötet haben vor diesem Götzen, dem Gott der Amoriter. Auch ihm baute Salomo eine Anbetungsstätte. Und daraufhin reagiert Gott und sagt in 1. Könige 11, ab Vers 9, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil sein Herz sich abgewandt hatte von dem Herrn, dem Gott Israels, der ihm zweimal erschienen war. Ja, der ihm gerade wegen dieser Sache das Gebot gegeben hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandeln solle, aber er beachtete nicht, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil dies von dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzung, die ich dir geboten habe, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es einem Knecht geben. Also es ist der Bundesbruch Salomos, die Abkehr des Herzens von Gott, die alle anderen Sünden hier nach sich gezogen hat. Es ist die Sünde Salomos, der Götzendienst, der den Zerbruch Israels herbeigeführt hat. Diese Sünde bringt dieses Elend über das ganze Volk, über dieses ganze Volk. Und ich denke, hier liegt auch die erste Lektion von uns, für uns in Bezug auf Sünde. Als Gott nicht mehr der wichtigste Faktor im Leben von Salomo war, wurden die Schritte zum Götzendienst für Salomo immer einfacher und er ging immer weiter und immer tiefer in die Sünde hinein. Alles begann mit der fehlenden Liebe oder der geteilten Liebe zu Gott, wird uns gesagt. Also er war nicht mehr ungeteilt in seiner Liebe zu Gott. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte dich fragen, ist Christus dein höchstes Gut? Liebst du ihn wirklich von Herzen, ungeteilt, ganz ihn allein als dein Herrn und Erlöser, der dich aus der Sklaverei herausgeführt hat, der dich vom Tod errettet hat, der dir Leben geschenkt hat, gehört ihm deine Liebe ausschließlich und exklusiv? Sünde wird dort fruchtbaren Boden haben, wo wir unseren Gott nicht mehr von Herzen lieben und ehren. Und so kann Gott die Sünde von Salomo hier nicht übersehen. Er hat ihn mehrmals gewarnt. Er sagt es in dem Text, den wir gerade gelesen haben. Ich habe es dir zweimal, ich habe es dir dreimal gesagt. Du darfst es nicht tun. Gott hatte gewarnt, dass der Bundesbruch, der Götzendienst dazu führen würde, dass Gott Israel ausrotten würde aus dem Land. In 1. Könige 9, Vers 7 hat Gott es gesagt. Sie sind sein Eigentum. Gott hat sie für sich erlöst. Und Gottes Zorn erhebt sich, weil sein Volk ihn nicht ehrt und ihn nicht ungeteilt liebt. Jetzt ist aber doch die Frage, oder? Was ist denn jetzt der Grund für die Teilung des Königreichs? War es die Sünde Salomos oder war es die Dummheit von Rehabeam? Was hat die Situation herbeigebracht? Wie spielt das zusammen? Wie kommt es zusammen? Ich komme zum zweiten Punkt. Das zerbrochene Königreich, eine Lektion über die Souveränität Gottes. In Vers 15, den wir vorhin schon gelesen haben, und auch in Vers 24, der an der Wand steht, wird deutlich gemacht, dass Gott die Umstände zusammengefügt hat und die Teilung des Reiches Israel herbeigeführt hat. Vers 24 heißt es, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Wenn wir so über eine Nation denken, vielleicht auch über Deutschland nachdenken, dann denken wir, dass das Wohlergehen eines Landes oder auch das Wohlergehen unserer Nation abhängt aus dem Zusammenspiel von wirtschaftlicher Kraft, politischer Führung und vielleicht auch noch militärischer Stärke. Dass wir denken, diese Dinge, wenn sie zusammenkommen, dann hängt es davon ab, wie der Gang einer Nation aussieht. Doch Gott macht deutlich, die entscheidende Frage ist die Treue zu Gott. Da geht es nicht um in erster Linie um politische Führung oder um Wirtschaftskraft, sondern es geht darum, ist eine Nation oder ist dieses Volk Gott treu? Und Geschwister, vielleicht hilft uns das, wenn wir das hier an diesem Text sehen, dass wir vielleicht auch einen anderen Blick auf unser heutiges Deutschland bekommen und dass wir nicht so sehr meckern und stöhnen, obwohl es viel dafür gibt, versteht mich richtig, ich sehe das alles auch und bin auch wirklich belastet, wenn ich das immer wieder sehe. Aber lasst uns vielmehr anfangen, für Umkehr und Buße in diesem Land zu beten. Der wahre Grund für unsere aktuelle Situation und die schlechten Aussichten ist die Sünde gegen Gott. Das Herausdrängen von Gott aus jedem Lebensbereich des Staates und auch des persönlichen Lebens. Die Geschichte dieses geteilten Königreichs ist nicht einfach eine Geschichte darüber, dass Gott einfach immer vergilt, sondern sie soll eine Warnung an alle Abtrünnigen sein und auf der anderen Seite eine Aufforderung zur Treue gegenüber Gott. Wenn wir die Dummheit von Rehabeam sehen, wir sehen, dass die Entscheidung einer Person oder das Handeln einer Person so große Auswirkungen auf das ganze Volk hat, dann könnte man Angst bekommen, oder? Rehabeams Entscheidung, seine Arroganz, seine Härte bringen Unglück über ein ganzes Land. Eine Person entscheidet und es hat krasse Auswirkungen auf eine ganze Nation. Ich denke, wir spüren das heute auch, oder? Wir sind auch von den politischen Entscheidungen einiger Personen abhängig. Diese Entscheidungen, sie wirken auch in unser Leben hinein. Sie haben Auswirkungen auf unsere persönliche Freiheit, Auswirkungen auf unsere Sicherheit, Auswirkungen auf unser finanzielles Wohlergehen, Auswirkungen auf die Moral, die wir um uns herum sehen in diesem Land und vielleicht auch noch Moral in unserem eigenen Leben. Und jetzt ist die Frage, sind wir ihrer Dummheit und ihrer Sünde grenzenlos ausgeliefert? Sind wir dieser Sünde und Dummheit grenzenlos ausgeliefert? War Israel damals völlig ausgeliefert dieser einzelnen Person? Das geteilte Reich in Israel damals war eine traurige Angelegenheit. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass durch diese Ereignisse Gottes Wort in Erfüllung geht. Gott hat es bestimmt, Gott hat es angeordnet und Gott hat die Ereignisse auch zusammengefügt, so dass es so kommt. Gott bleibt in dieser Situation der Souveräne. Er teilt das Königreich Israels. Er sorgt dafür. Und manchmal stellen wir uns die Frage, wie wirkt Gottes Souveränität in die Freiheit des Menschen hinein? Wie passt das zusammen? Wie geschieht das? Ist das irgendwie so künstlich, unnatürlich? Und wenn wir diese Geschichte lesen, ohne diese zwei Erwähnungen, 15 und 24, würden wir sagen, da handelt doch jeder total frei in seiner Entscheidung, oder? Rehabeam, Jerobeam, das Volk, jeder handelt entsprechend seines Herzens. Gott muss Rehabeam nicht dazu bringen, dass er irgendwie jetzt plötzlich arrogant und herrschsüchtig wird. Gott muss Israel nicht dazu bringen, dass sie sich über das Leben der Arbeit beschweren und sich ein sanftes Leben erhoffen und gegen den rechtmäßigen Herrscher rebellieren. Es entspricht ihrem eigenen Wesen und ihrer Natur, ihrer eigenen Freiheit und sie handeln entsprechend ihrem eigenen Willen. Gott muss sie nicht an diesen Punkt bringen. Das ist ihr Herz, das ist ihre Entscheidung, das ist ihr Wille, so zu handeln. Aber wir sehen, dass das Böse Gott nicht überrascht, sondern Gott gebraucht auch das Böse in seiner Souveränität, um zu seinem Ziel zu kommen. Ich habe in der Vorbereitung einen Kommentator gelesen, Dale Davis heißt der, und ich finde, er bringt das so gut auf den Punkt, was wir auch für unser Leben in Bezug auf die Souveränität Gottes lernen können, auch wenn wir Angst bekommen. Wir sehen unsere aktuellen Herrscher oder die herrschen werden und wir sehen vielleicht auch Dummheit oder sehen wirklich Sünde und denken, das kann doch nicht gut gehen, was wird geschehen und uns entstehen vielleicht Ängste. Und er bringt es gut auf den Punkt, er sagt, im Gegensatz zu unseren Ängsten ist menschliche Dummheit nicht ungehindert unterwegs, sondern an der Leine von Gottes Souveränität. Menschliche Dummheit ist nicht ungehindert unterwegs, sondern immer an der Leine von Gottes Souveränität. Gewaltig, oder? Ich denke, das sehen wir in diesem Text, dass das wahr ist. Die Sünde von Jerobeam, von Rehabeam und auch des Volkes überrascht Gott hier nicht, sondern er fügt dieses Verhalten sogar zusammen, und führt in ihrem Bösen doch seinen Ratschluss und sein Wort aus. Und als Kind Gottes darfst du zur Ruhe kommen in der souveränen Herrschaft unseres Gottes. Dummheit kann sich vermehren hier auf dieser Erde und vermehrt sich hier auf dieser Erde. Und Menschen können böse Absichten verfolgen. Doch Gott kommt immer zu seinem Ziel und sein Wort muss sich immer erfüllen. Egal, was Menschen aus ihrem bösen Herzen heraus tun. Und es muss sich auch erfüllen, dass Gott versprochen hat, dass alle Dinge, die geschehen, zu unserem Besten mitwirken müssen. Auch das muss sich erfüllen. Seine Bundestreue und seine Bundesliebe zu uns wird dafür sorgen, dass in aller scheinbaren Übermacht von Dummheit und Sünde Gott mit uns zu seinem Ziel kommt. Das ist das, was wir lernen dürfen in Bezug auf Gottes Souveränität und dem Treiben der Sünde um uns herum. Doch wenn Dummheiten und Sünden geschehen und wir die Auswirkungen davon sehen, auch in unserem Land und auch damals in Israel, so bleibt es natürlich trotzdem traurig. Ist ja nicht, dass man sich darüber freut. Es hat ja schlechte Auswirkungen auf das Land. Es hat Auswirkungen auf das persönliche Leben jedes Einzelnen. Und auch die Entwicklung in Deutschland, in der Gesellschaft, in unserer Regierung macht uns auch traurig. Doch wir wollen auch in diesem und auch hier in dieser Geschichte vor allem, aber auch für unser Leben lernen, dass auch dort in dieser Geschichte hier Spuren der Gnade Gottes zu sehen sind. Und das ist der letzte Punkt heute, das zerbrochene Königreich, eine Lektion über Gottes Gnade in unserem Elend. Ich hatte schon gesagt, dass in Vers 16, Vers 19 und 20 David mehrmalig Erwähnung findet. Israel hat sich gegen David aufgelehnt. Doch der Stamm Juda, der folgt dem Haus Davids. Als einziges Haus, als einziger Stamm bleiben sie dem rechtmäßigen König treu, auch wenn er dumm ist oder dumm handelt. Wenn ich hier von Dummheit spreche, ich hoffe, ihr versteht mich, wie ich das meine. Ich meine nicht, dass Rehabeam einen Mangel in seiner Intelligenz hatte. Also das ist nicht das, was ich meine. Sondern es ist Torheit, so nennt es die Bibel eigentlich, ja, diesen Begriff Torheit. Er führt ein Leben und auch in seinen Entscheidungen, ohne Gott mit einzubeziehen und zu fragen. Und Gottes Stimme war ja an der Stelle die weisen Ratgeber und die hat er ausgeklammert. Also nur, dass wir das Gleiche meinen, wenn ich von Dummheit spreche. Ein bekanntes Filmzitat lautet, ja, dumm ist der, der Dummes tut. Ja, also wirklich in den Handlungen, da wo man im Leben wirklich sieht. Es ist nicht eine Frage von Intelligenz, sondern wie man handelt. Aber diese Erwähnung von David hier, mehrmals in dem Vers, erinnert uns an 2. Samuel 7, an den Bund Gottes mit David. Er hatte versprochen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Das war das Bundesversprechen an David. Und dieses Versprechen Gottes, das kann nicht ausgelöscht werden. Auch nicht durch die Dummheit von Rehabeam, auch nicht durch den Aufstand von Jerobeam oder des Volkes. Gottes Verheißung kann nicht zerstört werden. Es kann nicht verhindert werden, dass ein noch besserer, größerer David kommt, der wahre Messias. Das kann nicht verhindert werden. Egal wie sündig die Sünde auch wird, egal wie dumm die Dummheit wird, Gottes Ratschluss kann nicht zerstört werden. Gottes Verheißung kann nicht gebrochen werden. Nicht kann verhindern, dass dieser wahre König, der Messias, der Nachkomme Davids kommt. Und selbst Rehabeam kann das nicht zerstören. Wir müssen uns die Frage stellen, hat Rehabeam als Nachkomme Davids ein gutes Licht auf seinen Vater und auf diese Verheißung geworfen, die Gott gegeben hat, auf das Haus David hin, müssen wir sagen, nein, hat er nicht. Er hat diese Verheißung beschmutzt. Er hat nicht gut gehandelt. Er hat das nicht hochgehalten. Er hat Gottes Bund da nicht gut repräsentiert oder zur Schau gestellt. Hat er nicht. Doch auch seine Sünde kann die Verheißung Gottes nicht aufheben. Dieser ewige Herrscher aus dem Stamm Juda, er muss kommen. Ein Spross Davids muss aufstehen. Und so fällt nicht ganz Israel von Rehabeam ab. Hier Spuren der Gnade. Nicht alle fallen von Rehabeam und dem Haus Davids ab. Nicht alle, sondern der Stamm Juda bleibt. Der Stamm, der so notwendig ist, dieser Stamm, von dem wir wissen, aus dem der Christus kommt, er bleibt bei dem Haus Davids. Das Haus Davids stirbt nicht. Es darf und es kann nicht sterben, weil Gottes Verheißung versteht, weil aus diesem Stamm der Retter der Welt hervorkommt, der wahre König. Aber wir müssen hier ehrlich eingestehen, da hatte ich vorhin schon mal gesagt, Rehabeam hat nicht wirklich dazu beigetragen, dass Gottes Verheißungen hell leuchten und die Leute sich freuen über die Herrschaft Gottes und auch über den König, den Gott einsetzt. Er dient den Menschen nicht, er ist kein König des Volkes, sondern er sucht seine eigenen Interessen. Liebe Geschwister, ich denke, hier ist auch für uns eine Lektion, die wir für uns mitnehmen können. So häufig verdunkeln wir, die wir im Bund mit Gott stehen, verdunkeln und vernebeln wir durch unser sündiges Leben die gute Herrschaft Gottes und unseres Christus. Menschen auf unser Leben sehen und vielleicht auch, wie wir leben, wie wir es selbst sehen, verdunkeln wir die gute Herrschaft unseres Gottes. Unser Unglaube und unsere Dummheit können Gottes Herrlichkeit trüben in der Hinsicht, dass Leute es nicht so wahrnehmen. Doch auch wir, und das ist vielleicht das Mutige, können nicht verhindern, dass Gottes Reich sich ausbreitet und Gottes Herrschaft vollendet werden muss. Christus muss herrschen und er herrscht und er wird in Ewigkeit herrschen, unabhängig von deinem Zutragen. Aber du kannst sehr wohl durch dein Leben, wie du Christus liebst, wie du ihm nachfolgst, ein gutes Licht, einen guten Leuchter auf die herrliche Herrschaft von Christus zeigen und nicht seine gute Herrschaft durch dein Leben vernebeln. Eine weitere Spur der Gnade in diesem Text finden wir in dem Eingreifen Gottes durch das prophetische Wort. Als Rehabeam sich mit den ganzen Kriegsleuten auf den Weg machen will, um gegen Israel zu kämpfen, greift Gott durch einen Propheten ein. Er schickt Schemaja, ein Prophet, und er warnt das Volk und sagt, ihr sollt nicht hinaufziehen, geht nicht los, ihr dürft nicht mit Israel kämpfen, denn Gott ist es, der diese Situation herbeigeführt hat. Gott hat diesen Zustand hervorgebracht, ihr dürft nicht gegen sie kämpfen, ihr könnt es nicht ändern, weil Gott es so beschlossen hat. Und Propheten spielen in der Königsgeschichte auch weiterhin, wir werden es auch in der nächsten Woche noch sehen, eine wirklich große Rolle. Gerade da, wo die Könige Gott verlassen, Gott nicht mehr ehren und kein Vorbild mehr sind für das Volk, wie man Gott nachfolgt und wie man Gott liebt, dort schickt Gott immer wieder von außen quasi eine prophetische Stimme, immer wieder sein Wort hinein, um sie zurückzurufen. Es ist ein gnädiges Eingreifen Gottes in das Leben Israels hinein. Es ist ein Zurückrufen, ein Aufhalten. Hört mein Wort, ich rede, haltet an, geht nicht weiter, lasst euch warnen. Ein Gnadenerweis Gottes, dass er sie hier nicht kämpfen lässt und sie sich gegeneinander aufreiben und vielleicht vernichten. Lieber Bruder, liebe Schwester, wo wären wir heute ohne Gottes Wort in unserem Leben, dass der Heilige Geist auf uns anwendet, wo er uns immer wieder stoppt, immer wieder bremst, immer wieder unsere Liebe auf Christus hin ausrichtet und diese Liebe zu Christus neu in uns entfacht. Gott hat Israel damals nicht aufgegeben und er greift ein durch das prophetische Wort und genauso tut er es auch heute in unserem Leben durch sein Wort und durch seinen Geist, damit wir die Liebe in uns zu Christus erhalten bleibt. Denn wir sind sein Bundesvolk, ja, wir sind seine Kinder und er hält uns durch sein Wort. Und so wird durch dieses prophetische Wort dieser Krieg gestoppt. Sie bekommen Einblick in den Ratschluss Gottes. Gott sagt, ich habe das getan. Sie sehen, dass es Gottes Fügung ist und sie akzeptieren den Zustand, auch wenn er traurig und schmerzhaft ist, Konsequenzen für das Leben von allen hat und sich die Sache hier nicht mehr zurückdrehen lässt. Sie akzeptieren den Zustand, den sie auch durch eigene Sünde hervorgebracht haben. Rehabeam hat sich in eine Situation gebracht, die er selbst nicht mehr zurückdrehen kann. Er kann es nicht mehr ungeschehen machen, er kann es nicht mehr ändern. Er muss jetzt mit dieser Situation leben. Doch, was Gott hier verspricht und macht, Rehabeam darf weiterleben. Es ist natürlich ein Zustand, wo er einiges verloren hat, aber er darf weiterleben, unter der Gnade Gottes weiterleben, auch wenn ihm Segen verloren gegangen ist. Ich möchte dich fragen, vielleicht ist es eine Lektion, die schwer ist, und ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, aber welchen Blick hast du auf deine Vergangenheit und das, was du erlebt hast, vielleicht auch als Christ, und auch vielleicht mit den Dingen, wo du Dinge richtig verbockt hast? Situationen, die entstanden sind durch deine Dummheit, durch deine Sünde, vielleicht durch Untreue, Faulheit. Manche Dinge lassen sich nicht mehr zurückdrehen. Manche Dinge lassen sich nicht mehr ändern, die wir durch unser Verhalten zustande gebracht haben. Haderst du mit deiner Vergangenheit? Oder siehst du, dass Gott auch in dieser Lage, in dieser Situation genügend Gnade zur Verfügung stellt, damit du leben kannst? Ich habe, glaube ich, schon mal davon berichtet, dass mich das Buch Night Driver von Chad Bird wirklich mitgerissen hat. Er berichtet in dem Buch von seinem tiefen Fall als Christ. Er war Professor, ist als sehr junger Mann schon als Professor in einem Seminar in den USA berufen worden. Er hatte eine Frau, er hatte Kinder, er war Pastor einer Gemeinde. Und dann fiel er in Ehebruch und alles ging kaputt. Er hat natürlich die Pastorenstelle verloren, er hat seine Professur verloren, er hat seine Familie verloren, seine Frau hat sich von ihm getrennt, er hat alles verloren. 15 Jahre lang war er als Truckdriver unterwegs, meistens nachts, häufig betrunken, häufig wirklich total verlassen und am Boden zerstört, auf der Flucht vor Gott. Bis Gott ihm begegnete und ihm zeigte, dass seine Gnade und seine Liebe bedingungslos sind. Und Gott ihm Gnade geschenkt hat und er umkehren durfte und wiederhergestellt wurde. Doch die Umstände in seinem Leben konnte er nicht zurückdrehen und er lebt heute noch. Er hat heute einen Dienst, ich glaube 1517 heißt er. Er macht gutes Material, das man verwenden kann, bereitet er vor. Aber Dinge konnte er nicht zurückdrehen. Seine Frau hat einen anderen Ehemann. Sie hat geheiratet, seine Kinder, ja, also er hat eine Zeit lang nicht wirklich miterlebt oder war nicht ganz dabei. Dinge, die man nicht zurückdrehen kann aufgrund eigener Dummheit, eigener Sünde. Die Frage ist an dich, wie gehst du mit Dingen um in deiner Vergangenheit, wo du Sachen verbockt hast? Du darfst aber wissen, dass auch in dieser Situation Gott genügend Gnade zur Verfügung stellt, damit du auch mit diesen gescheiterten Situationen weiterleben kannst. Geschwister, Gottes Gnade wirkt auch in unserem Elend. Und da dürfen wir uns wirklich drüber freuen und dankbar sein, dass Gott auch immer wieder Gnade für uns bereithält, auch wenn wir Dinge verbockt haben. Israel hat unter David und Salomo 80, also insgesamt 80 Jahre, beide haben 40 Jahre regiert, 80 wunderbare Jahre erlebt. Und es ist wirklich traurig, wenn man jetzt dieses zerbrochene Reich sieht. Alles, ja, diese vergangene Herrlichkeit und Schönheit und Macht, alles ist kaputt. Doch Gottes Verheißungen können nicht ausgelöscht werden und wir dürfen uns heute freuen, weil wir erleben ja die Auswirkungen davon, dass Gottes Verheißungen nicht zerbrochen werden konnten. Wir sind ja Nutznießer davon, dass Gott seine Verheißungen durchgebracht hat und dass der Christus gekommen ist. Dürfen wir uns heute darüber freuen. Wir dürfen uns freuen, denn wir haben einen König, der uns nicht von unserem Vater wegbringt durch seine Sünde, sondern der uns zu unserem Vater hinbringt, in die Nähe unseres Vaters bringt. Wir haben keinen König, der herrschsüchtig einfach Herrschaft verlangt, sondern ein König, der gekommen ist, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So einen König haben wir. Wir haben einen König, der ein unerschütterliches Reich aufgerichtet hat. Dieses Reich kann nicht erschüttert werden, auch nicht durch unsere Sünde und unsere Dummheit. Und lasst uns diesen König, Jesus Christus, lieben, ehren und diesem König dienen. Amen. Lasst uns beten, noch eben dazu aufstehen. Unser Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, dass es lebendig ist und Kraft hat und dass du in unser Leben sprichst. Ich möchte dir danken für deine Verheißungen, dass sie felsenfest stehen und du dein Wort erfüllst. Ich bitte dich, hilf uns, diese Lektionen zu lernen, nochmal über den Abgrund und die Konsequenzen der Sünde. Herr, dass wir dich lieben von Herzen und unser Herz nicht teilen lassen in der Liebe zu dir. Dass unsere Liebe auch nicht erkaltet. Bitte gib Gnade, Herr, dass wir dich lieben von Herzen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, auf dich ausgerichtet zu leben, uns an dir zu freuen und zu freuen an deiner Gnade, die du bereithältst und dass du uns hilfst, ja, die Sicht auf deine Herrschaft der Menschen um uns herum nicht zu vernebeln, sondern sie zu beleuchten und es hell leuchten zu lassen, dass du eine gute Herrschaft bringst, Herr. Bitte hilf uns dabei, das im Alltag auszuleben und lass uns ruhen in deiner souveränen Herrschaft, auch wenn wir Dinge sehen, die uns ängstigen. Amen.